In dieser Folge unterhalte ich mich mit Kim Dede. Mit ihr geht es um Male-Centered Organizations, um die Queen Bee und warum Frauen in der Wirtschaft offenbar 5 bis 7 Jahre früher darüber anfangen, wie ihre Karriere aussehen sollen als MedizinerInnen. Lasst euch überraschen.
Herz-Hirn-Haltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen, als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Brzezinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Kim Dede hat einen super spannenden Lebenslauf. Wir kennen uns über LinkedIn. Sie hat Wirtschaftskommunikation studiert. Also sie weiß, wie man schreibt, sie weiß, wie man spricht und hat ein wahnsinnig spannendes Buch auch veröffentlicht, was ihre Doktorarbeit tatsächlich war. Da geht es um Aufstiegschancen bei Frauen. Das ist im Springer Verlag erhältlich, ist sogar Open Access, was auch sie viel gekostet hat, wie wir als Wissenschaftler alle wissen. Hat jetzt ihre eigene Beratungsagentur, sitzt in den Emiraten und macht da online und vor Ort Coaching mit allen, die es da brauchen. Und interessanterweise brauchen es eher die westlichen Frauen als die eingesessenen emiratischen Frauen. Das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt. Ich bin total gespannt darauf, weil wir festgestellt haben, dass Kim zwar die Beratungsbranche untersucht hat. 500 Interviews sind da in diese Arbeit eingeflossen und natürlich auch noch wahnsinnig viel Erfahrung, was jetzt halt ihre Beratungstätigkeit mit den Frauen in Coaching und Trainings angeht. Aber wir unterhalten uns heute darüber, was es für Ähnlichkeiten von der Beratungsbranche und der Medizin gibt und wie wir damit umgehen, dass wir in beiden Branchen diese erstaunliche Zahl von etwa 14% Frauen in der Top-Führungsetage haben. Schauen da heute mal rein. Kim, das war jetzt so ein Aufschlag für dich. Wo fangen wir an mit dem, was wir jetzt vorgesprochen haben?
Wir fangen an mit einem kurzen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, weil ich wirklich in der Tat sehr viele Parallelen sehe zwischen der Beratungsbranche, die ich untersucht habe und nachweisen konnte, dass es sich um eine sogenannte Male Gendered Organization handelt, also eine Organisationsform innerhalb dieser Branche, die sehr männlich geprägt ist. Wenn wir jetzt alle an die typischen Halbgötter in Weiß denken, dann denken wir auch alle an einen Mann. Und da bin ich der Meinung, dass wir da eine große Parallele haben im medizinischen Betrieb. Je größer die Organisation wird, also Krankenhäuser vermutlich noch mehr als Praxen, desto männlicher wird die Führungsspitze. 14% hast du gerade gesagt. Mhm. Ei, 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 ganz bitter. Aber das ist definitiv, glaube ich, die größte Parallele und aus meiner Sicht dann natürlich auch die Mechanismen, die da wirken, die wir heute mal beleuchten können.
Genau, du sagst schon,
Male-Gendered Organization.
Male-Gendered Organization. Ich sag mal so, da ist ja so ein Krankenhaus halt schon von jeher männlich geprägt, ne? Und ich denke immer, wenn man die Akteure, die da arbeiten, da ja so reinsteckt, dann sind ja auch die bereits Systeme. Und wenn ich da halt jetzt irgendwie, ich sag mal, einen Chefarzt reinstecke oder auch einen Berater, die halt mit einem Stundenkontingent von 60 bis 80 Stunden da jetzt in der Lage sind, werktätig zu sein, dann gehen die ja da halt rein mit jemand an der Seite in der Regel, der halt die ganze Care-Arbeit übernimmt. Also diese 60 bis 80 Stunden ist ja gar nicht leistbar, wenn da nicht jemand hinter ist, der die Wäsche wäscht, der sie zumindest zur Wäscherei bringt, ne, und der dafür sorgt, dass da irgendwie Essen im Kühlschrank ist und halt irgendwie Termine für sonstige gemacht werden und sei es für irgendwie Zahnarzttermine oder Friseurtermine, was dann möglicherweise schon nochmal an eine weibliche Sekretärin delegiert wird, ne, aber halt Self-Care ist da irgendwie schwierig irgendwie unterzubringen in so einem Stundenkontingent. Und ich glaube, da fängt es ja schon an, weil mir ist wichtig, nochmal so plastisch zu machen, was heißt das denn ganz konkret? Was sind es halt so für Spezifika oder für Mikromarker, dass du sagst, ja klar, das ist jetzt eine male-gendered organization. Also wie machst du das fest?
Gute Frage. Es war tatsächlich ein ziemlich komplexes Kapitel, weil es da verschiedene Kategorien für gibt. Wenn ich die jetzt alle wieder aufdrösel, ja, dann gehen uns, glaube ich, die ZuhörerInnen flöten. Ich mache es mal ein bisschen plastisch am Beispiel eines Krankenhauses. Wenn wir sagen Male-Gendered Organization, dann ist das erstmal schon mal der Widerspruch zu dem, was alle Menschen annehmen, was die BWL annimmt, was die Organisationsforschung annimmt, nämlich Organisationen sind neutrale Räume. Wir sagen, es ist neutral, die Leistung wird neutral und objektiv gemessen, die Besten kommen weiter. Und wenn wir dann aber reingehen in das System und schauen, was bewertet das System, was begünstigt das System, wer hat da Vorteile, dann kommen wir halt nach mehreren dieser Kategorien zu der Annahme, Männer. Ich möchte jetzt natürlich weder Männer noch Frauen noch andere Geschlechter gegeneinander ausspielen und Männer sind auch nicht schuld am Patriarchat, das ist ein strukturelles Phänomen, aber eine Male Gendered Organization bevorzugt in der Leistungsbewertung, also so wie Menschen tatsächlich sind, und in der Leistungserwartung, was glauben wir, was Menschen leisten können, männlich gelesene Personen. Und das gesamte System belohnt quasi das, was du gerade gesagt hast, patriarchale Strukturen im Sinne von Omni-Verfügbarkeit. Und das betrifft in der Regel Männer. Die wenigsten Frauen haben eine männliche Vollzeit-Nanny zu Hause oder einen Ehemann, der komplett zurücktritt. Das heißt, diese Verfügbarkeit ist auch ein Symptom einer male-gendered Organization, dass diejenigen leichter vorankommen, die einfach sehr, sehr viel Energie dort lassen können, weil sie woanders sehr viel Energie einsparen. Und dann haben wir natürlich jede Menge Verschiebungen, wenn es um Leistungsbewertung geht, wenn es darum geht, die Annahme, wer ist eigentlich das Ideal eines Arztes, einer Ärztin? Das lebt ja innerhalb der Male-Gendered Organization, ist wenig überraschend männlich geprägt. Das heißt, wenn wir da schauen, von der Rollenkongruenz, was erwarten wir von dem perfekten Arzt, der perfekten Ärztin, dann erwarten wir ganz viele männliche Verhaltensweisen, Eigenschaften, die halt gesellschaftlich den Stereotypen entsprechen. Und das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend für alle, die aufmerksam zuhören, das ist dann natürlich nachteilig für die Frauen in dem System.
Du hattest da am Anfang von deiner Arbeit so ein nettes Zitat, was heißt, also das hieß, ich zitiere das jetzt frei, wenn ich gewusst hätte, dass hier halt alle am männlichen Maßstab gemessen werden. Ja, was hätte ich denn da gewusst? Ja, dann hätte ich wenigstens gewusst, dass es nicht fair ist. Das fand ich irgendwie, ja, so eine ernüchternde Wahrheit und gleichzeitig, also ist so in den ernüchternden Wahrheiten halt auch immer irgendwie so eine gewisse Befreiung drin, weil sie halt entzaubern, was man zu erreichen versucht und darin dann die Freiheit hast, okay, möchte ich das denn erreichen? Möchte ich hinter diesen unfairen Standards hinterherhecheln oder bin ich zumindest in der Erlaubnis, selber meine Maßstäbe halt anders zu setzen? Also halt als Frau in diesem System, ne? Also, da bin ich ja
Absolut.
auf der Beratungsebene dann ja halt immer unterwegs, da halt überhaupt mal bewusst zu machen und klar zu machen, was liegt da denn drunter, ne? Weil wir ja oft einfach so durch den Tag gehen und hinter irgendwas herhecheln, was wir so aufgesogen haben aus dem Äther und gar nicht darüber reflektiert haben, ne?
Und in diesem relativ banalen Zitat, ich hätte dann wenigstens gewusst, dass es nicht fair ist, steckt ja auch, du bist nicht der Fehler. Weil
Ja.
natürlich viele Frauen die gleichen Erfahrungen machen und wenn sie aber nicht darüber sprechen, häufig den Fehler bei sich selber
Ja.
suchen. Bin ich nicht belastbar genug? Bin ich nicht tough genug? Müsste ich noch professioneller auftreten? Bin ich vielleicht zu emotional? Auch die typischen Vorwürfe, die wir häufig hören. Und wenn wir aber wissen, dass das System an sich nicht designed ist, um fair zu sein für alle, dann wissen wir wenigstens, dass die Fehler nicht bei uns komplett liegen. Und das gibt ja auch eine gewisse innere Entlastung,
Ja.
dass es das System ist. It's not you, it's the system.
Ja, genau. Du hattest da auch noch mal ganz spannend gesagt, halt Doing Gender. Also das Geschlecht quasi auch gemacht und produziert wird zu einer gewissen Weise und dass es dann sich aufspaltet in diesem Doing Masculinity und Undoing Gender, also halt auch dann die Weiblichkeit halt unterdrücken. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern und erklären?
Sehr gerne. Das ist tatsächlich eine total interessante Sache, die zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens passiert. Doing Gender bedeutet, dass Gender, also nicht das Geschlecht, sondern das gelesene Geschlecht, das soziale Konstrukt Geschlecht, zu jedem Zeitpunkt passiert. Es wird zu jedem Zeitpunkt konstruiert und zu jedem Zeitpunkt gelesen. Wenn wir hier beispielsweise sprechen, dann hören Leute unsere Stimmen. Vielleicht haben sie irgendwo unsere Fotos gesehen, kennen dich, kennen mich von LinkedIn. Und durch das Bild, durch die Art, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir uns bewegen, wie wir aussehen, wird Geschlecht konstruiert in den Köpfen der Leute. In unserem Fall wahrscheinlich bei beiden weiblich gelesen. Und was damit dann passiert, ist, dass das dann gewisse Rollen bedient. Und da gibt es die sogenannte Rollenkongruenztheorie. Das bedeutet, es wird immer abgeglichen, wie kongruent eine Rolle ist mit dem, was diese Person von sich gibt, beziehungsweise wie sie gelesen wird. In deinem Fall beispielsweise, ich weiß, du bist Ärztin, du bist Neurologin, du siehst aber vielleicht nicht aus wie die typische Neurologin. Wie stellen wir uns vielleicht einen typischen Neurologen, Neurologin vor? Vermutlich männlich, hat vielleicht auch noch einen weißen Kittel an, ist vielleicht ein bisschen älter, ne? Kompetenz wird mit Alter assoziiert in unserer westlichen Welt. Und am Ende des Tages haben wir dann durch das Doing Gender das Problem, dass eine Anne, wenn sie in den Klinikalltag geht, zu jedem Zeitpunkt Dinge kommuniziert. Man kann nicht nicht kommunizieren. Zu jedem Zeitpunkt Dinge kommuniziert, die dem widersprechen, was man von der Rolle erwartet. Und dadurch haben wir dann einfach wiederum Nachteile, weil wir uns doppelt anstrengen müssen, zu beweisen, dass wir auch in der Rolle, der wir nicht entsprechen, gut sind. Und wenn wir jetzt über Doing Masculinity sprechen oder Undoing Gender, dann wäre Doing Masculinity, Anne geht in den Job mit einem Kurzhaarschnitt oder die Haare sind immer ganz streng zurückgebunden, sie schminkt sich absolut gar nicht, sie versucht so männlich und dominant aufzutreten wie möglich. Was ich zum Beispiel im Beginn meiner Beratungskarriere gemacht habe, ich habe mich sehr männlich angezogen, kaum Schmuck, kaum Make-up, sehr dunkle Farben. Aber am Ende des Tages können wir nicht verstecken, was andere Menschen lesen, nämlich dass wir nicht dem männlichen Ideal entsprechen. Surprise, surprise. Und was wir dann noch versuchen können, ist natürlich, das Geschlecht als Ganzes zu verstecken. Das versuchen auch viele Organisationen, Undoing Gender. Wir reden einfach nicht über Geschlecht. Wir tun so, als würden wir es nicht wahrnehmen. Und deswegen tun wir auch so, als würde es keine Auswirkungen haben. Aber am Ende des Tages funktioniert das nicht, denn unser Gehirn denkt in Schubladen und Gender ist eine riesige Schublade. Das fängt schon damit an, wenn jemand zum Bäcker geht und die Verkaufsperson ist nicht binär und lässt sich nicht als weiblich oder männlich einordnen. Das beschäftigt unser Gehirn stundenlang im Zweifel, weil wir so darauf ausgelegt sind, zu kategorisieren. Und warum ich jetzt so weit aushole, ist, dass dann quasi Doing Gender am Ende des Tages den Einfluss hat, dass es halt einfach passiert, ohne dass wir was machen können. Und wir können versuchen, männlich aufzutreten. Dann sind wir aber nicht mehr sympathisch. Wir können versuchen, unser Geschlecht zu verstecken und brauchen dafür viel Energie, die wir nicht in sinnvolle Dinge stecken können. Weil das sind alles Kosten, die Leute, die dem Ideal entsprechen, in dem Fall Männer in der Medizinwelt, nicht haben und auch nicht sehen können. Wie denn auch?
Also ich beschäftige mich ja auch halt, also mit Hochbegabung und Neurodivergenz, und da ist ja auch das Thema Maskieren halt irgendwie ein immenses Thema. Und das ist jetzt halt nochmal halt aus dieser Bubble und Schublade Neurodiversität rausgenommen, ja halt für alle Frauen irgendwie halt relevant, ne? Und halt, also das, was du sagst, ja klar, das stimmt für mich auch immer, dieser völlig überpackte Kittel mit ganz vielen Taschen an den Brüsten und so, ne? Und halt irgendwie die Silhouette völlig distortet von irgendwie Reflexen, man braucht man ja immer Stethoskop, was man da alles noch mit sich rumschleppt, ne? Also gleichzeitig, das kannst du ja auch noch mal berichten, sind das ja so Phänomene und Prozesse, die ja nur zum Teil bewusst irgendwie stattfinden, oder? Also ich meine jetzt gerade mal so in der frühen Karrierestufe, man tut doch einfach alles, um irgendwie da mitzuschwimmen und Zugehörigkeit zu erwirken und jetzt gar nicht, also das ist jetzt nicht, dass man da so organisationssoziologisch hinsetzt und sagt, ich werde jetzt mein eigenes Geschlechterstereotyp hier anpassen und mich da jetzt halt irgendwie geschlechtsmäßig maskieren, damit ich da bessere Aufstiegschancen habe.
Absolut. Das passiert alles unbewusst, was auch Teil des Problems ist, weil wir dann wieder zu Hause sitzen und überlegen, vielleicht ist die Art und Weise, wie ich mich schminke oder kleide, das Problem. Vielleicht
Ja,
nimmt mich
vielleicht der
deswegen
Lidstrich
keiner
doch ein bisschen
ernst.
breiter, dann klappt es besser.
Richtig. Oder gar kein Lidstrich. Versuch männlicher zu wirken. Das ist das Problem. Jede Frau bleibt bei sich selber und überlegt, was ist an mir das Problem? Und dann kommt eine Lösung wie Undoing Gender bei raus. Statt dass wir auf das System gucken und halt sagen, nicht nur auf einer gesellschaftlichen Ebene, so mein Gott, auf jeden Fall muss ich da ganz viel tun, was die Geschlechterstereotype angeht, aber auch bei den Organisationen, die Meso-Ebene, die ich in der Arbeit auseinandergenommen habe, eigentlich müssten Unternehmen im ersten Schritt mal anerkennen, Krankenhäuser, Arztpraxen etc., wir sind männlich geprägt. Oder von mir aus zumindest, wir sind nicht neutral. Weil dann können einzelne Frauen aufhören, bei sich das Problem zu suchen.
Also da möchte ich jetzt auch noch mal drauf eingehen. Du hast in deiner Arbeit so diese Queen Bee erwähnt. Also du hast ja immer so tolle englische Begriffe und gleichzeitig das Phänomen. Also als ich es gelesen habe, ist es mir sehr bekannt. Also damit beschreibst du, dass es halt ja in Organisationen dann sehr wohl einzelne weibliche Führungskräfte sind und die aber gleichzeitig in ihrer Position und ihrer Funktion eigentlich dann die männlich dominierten Systeme stabilisieren. Also wenn man das, ich habe das jetzt in sehr abgehobenen organisationssoziologischen Worten beschrieben und du darfst jetzt nochmal sagen, was heißt das jetzt konkret? Also du bist ja im Transfer super, deswegen jetzt Beispiel Krankenhaus, hast du da
Ja,
eins?
na klar. Also die typische Queen Bee, die Bienenkönigin, sticht nach unten und zwar bevorzugt zu anderen Frauen. Das bedeutet jetzt in unserem Fall, wenn wir ein Krankenhaus nehmen, was 14% Frauen in Führungskräften hat und sie haben vielleicht 10 oberste Chefärztinnen, dann ist darunter
Und eben
statistisch
halt
eine Frau.
die eine Bienenkönigin, ne? Also diese eine
Richtig.
Frau, die es dann doch geschafft hat und die dann auch immer da herangezogen wird als, ja, es ist ja machbar, du kannst ja so sein wie sie. Und gleichzeitig denkt man sich so, nee, kann ich nicht. Die hat hier irgendwie 5 Kinder, 7 Nannies, ein Mann, der halt irgendwie, weiß nicht, Shah Abdullah ist jetzt nicht in Deutschland, aber halt, also die halt irgendwie Ressourcen zur Verfügung hat, die ich niemals zur Verfügung haben werde. Und jetzt soll mir das ein Vorbild sein. Wie zynisch ist das denn? Also, das ist so meine Lesart, die ich dann da gelesen habe. Und jetzt sagst du, die sticht nach unten, also nur wenn ich da einhaken
Genau, das
durfte.
sind zwei unterschiedliche Dinge tatsächlich. Die Queen Bee als Bild einer Bienenkönigin ist die Person, die es geschafft hat, die Frau, die es geschafft hat und nach unten sticht, weil sie im Laufe ihrer Karriere gelernt hat, es kann nur eine Frau geben in jedem Raum. Sie ist das Gewächs einer male-gendered organization. Sie hat gelernt, wenn ich es schaffen will, dann muss ich die einzige Frau im Raum sein. Wie zum Beispiel die Albright-Stiftung, die jährlich in Deutschland erhebt, wie viele Frauen wir in Vorständen haben. Und die nämlich jetzt festgestellt haben, wow, die meisten Vorstände haben jetzt endlich eine Frau, aber im Schnitt genau eine. Und das sind Frauen, ich will jetzt niemanden hier persönlich angreifen, aber diese Frauen haben gelernt, ich muss stechen, weil ich sonst meinen Posten verliere. Und das, was du beschrieben hast, ist das sogenannte Tokenism, Englisch Token für Aushängeschild. Wir nehmen dann diese eine Queen Bee oder 2, 3 Stufen drunter. Wir nehmen die Dr. Anne und wir stellen sie auf jedes Foto und sagen, schau, sie hat 2 Kinder. Schau, sie ist erfolgreich. Sie hat sogar noch ein Nebenbusiness. Bei uns ist alles möglich. Dass Anne vielleicht schon auf dem Zahnfleisch geht und eigentlich innerlich gekündigt hat. Nicht, dass das jetzt so ist, aber als Beispiel. Das wird gern weggelassen. Und stattdessen Token, du bist dann das Aushängeschild.
Ja, genau. Also das war tatsächlich in unserer Organisation jetzt selten. Also da hatte ich halt mehr so das Gefühl, dass, ich sag jetzt mal, diese Queen Bee dann da hingestellt wurde und immer gesagt, ja, wir haben jetzt ja kein Problem mit Gleichstellung. Wir haben ja eine Frau. Also an uns kann es
Richtig.
ja nicht liegen.
Es liegt dann an den Frauen. Und dann sind wir wieder bei der individuellen Schuld der dümmsten aller Aussagen.
Ja, genau. Und du hattest jetzt schon mal die Meso-Ebene da rein. Im Vorgespräch hatten wir auch kurz über die Meso-Ebene gesprochen, um das jetzt nochmal einzuordnen. Halt, also das ist ja auch organisationssoziologisch oder halt gesamtgesellschaftlich begründete Begriffe. Und halt auf der Makro-Ebene haben wir dann Gesellschaftsstruktur, da ist Kinderbetreuung drin, meinetwegen sogar Infrastruktur, Fahrzeiten, was auch immer. Also alles, was da so jetzt halt vor allen Dingen gesamtstrukturell bedingt ist. Und auf der Mikro-Ebene halt das, worüber wir jetzt schon viel gesprochen haben, was denken die Frauen in sich, was sind da halt so Filter, die Verhalten eben stereotypisieren und ganz individuell machen. Und jetzt wollen wir nochmal darüber sprechen, was ist so in der Mitte, was ist halt so auf der Ebene der Organisationsstruktur als solche, die Frauen eben ja davon abhalten oder auch fördern können, eben dann in höhere Positionen zu gelangen. Was sind da so deine Erkenntnisse? Das hast du ja auch intensiv untersucht.
Ganz viel davon hatten wir jetzt schon. Das heißt, ich kann mich wiederholen mit der Male Gendered Organization. Das bedeutet, die gesamte Organisationsstruktur hat ein Problem hinsichtlich vor allem der Leistungsbewertung von Frauen. Und hier kann man ganz klar sagen, Frauen haben nicht nur Probleme, die gleiche Leistung gleich bewertet zu bekommen, sondern auch in der Wahrnehmung der Kompetenz. Das heißt, Männer werden für Kompetenz befördert. Wir glauben, der kann das. Frauen werden für Leistung befördert. Du musst uns genau das schon bewiesen haben und dass du es replizieren kannst auf der nächsten Stufe. Das ist halt schon mal auf jeden Fall eine große Herausforderung, die man auch mit HR und mit den Systemen, die für Beförderung zuständig sind, diskutieren müsste. Dann haben wir die Role Congruity Theory, also die Rollenkongruenztheorie mit der Frage, welche Rollen haben wir hier innerhalb des Systems? Das ist ja sehr schön pyramidal, auch glaube ich, bei euch.
Ja, ja, absolut, genau. Auch eine Ähnlichkeit dieser Systeme zwischen Beratung und Krankenhaus, genau.
Richtig. Das heißt, welche Erwartungen gehen mit jeder Rolle einher?
Ja.
Wie dominant ist dieses System? Wie sehr, wie männlich ist das System? Welche Rollen müssen wie männlich sein? Und traditionell kann man sagen, je spitzer die Pyramide wird, desto männlicher wird's oben. Nicht nur aufgrund der tatsächlichen Menschen, die dann dort arbeiten, sondern auch die Eigenschaften, die man da vermutet. Ne,
ja.
Thomas zieht Thomas nach. Je
Ja.
länger wir einen, sagen wir mal, Chefarzt haben, der Thomas hat, ohne Thomasen jetzt zu nahe zu treten. Ich kenne ganz tolle Thomasse. Aber je länger wir jemanden da haben, desto mehr gewöhnen wir uns alle dran, dass eine Leitung, dass diese Rolle sein muss wie Thomas.
Ja.
Durchsetzungsstark, dominant vielleicht, nicht unbedingt sehr menschengewandt, vielleicht zahlenorientiert, weil Thomas halt eher ein Analytiker ist. Und wenn Thomas jemals geht und die Frage ist, wie besetzen wir das jetzt nach, dann hat diese Rolle so viel angenommen von ihm, dass vermutlich ein anderer Thomas nachgezogen wird und keine Anne, keine Kim.
Ja.
Und das ist ein bisschen das Problem mit dieser Rollenkongruenz, dass wir da
Ja.
immer, dass wir uns auch nicht unbedingt trauen, mal neue Sachen auszuprobieren
Ja.
als Organisation.
Ja, und ich finde, das fängt ja auch schon früher an, ne? Also halt, ich sag mal, so eine Medizinerkarriere, also bis zur Erlangung der Chefarztposition, hey, da vergehen halt locker mal 15, 18 Jahre, sag ich mal. Und in diesen 15, 18 Jahren, da ist ja schon auch viel Förderung passiert. Und ich zitiere da jetzt Martin Buber, das Ich entwickelt sich am Du. Und das Ich von einer Frau entwickelt sich halt an einem ganz anderen Du als von einem jungen, also von einem Mann. Ne? Und ich hatte da jetzt einen Workshop, da war dann ein junger Mann dabei, Top-Arbeitsgruppe, alles super clever. Also wunderbar, ne? Also Kompetenz ohne Ende, muss ich neidlos anerkennen. Der sagte dann, nee, also er will jetzt was richtig Großes versuchen. Und ich so, wow, krass, also da hat es in mir ganz schön gepiekst vor lauter Neid, denn ich habe immer versucht, aus dem Klein-Klein irgendwie was Mittelgroßes zu machen, weil ich gemerkt habe, dass ich niemals die Privilegien und die Ressourcen zur Verfügung hatte, um da jetzt irgendwas, also weltbewegend, also Rocket Science, ne, halt irgendwie zu versuchen. Also dieser Möglichkeitsraum, der da halt
Ja.
aufgespannt wird, ist halt für Frauen ein total anderer, ne? Und damit halt auch
Absolut.
die Erwartungshaltung und die Kompetenzzuschreibung dann, ne?
Ja, absolut. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen das, was man von außen dann an Ressourcen zur Verfügung bekommt und dann am Ende auch das, wo man sich traut zu träumen. Ich glaube, da gibt es
Genau.
auch den Begriff Gender Dream Gap für.
Ja.
Und ich hatte gerade in meinem eigenen Podcast She's Meant for More eine tolle Gästin, Burcu Aslan. Und sie hat gesagt, sie möchte sich jetzt mit mehr alten weißen Männern umgeben, weil die träumen größer. Und sie möchte wissen und lernen, wie das geht, weil sie ihre eigenen Träume immer im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten quasi automatisch
Ja,
limitiert. Das finde ich
genau.
sehr spannend in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast.
Ja. Weil also mein Gehirn funktioniert so. Also ich brauche die Möglichkeit und wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich daraus was bauen. Aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann fängt mein Gehirn nicht an. Dem kann ich das nicht
Exakt,
einhauchen. Also
exakt.
das
Ja,
braucht erstmal,
richtig.
also mein Gehirn braucht Ressource und dann kann es damit kreativ werden. Aber ohne die Ressource zu haben, kann ich nicht
Ja,
bauen. So, ne? Also,
korrekt, korrekt.
ja.
Bauen ist aber so wichtig, und wir jetzt so ein bisschen mal in den Lösungsraum quasi gucken, dass wir die Leute nicht mit den schlechten Nachrichten alleine lassen. Findet Menschen, mit denen ihr zusammen was bauen könnt, in Anführungsstrichen. Also, dass man wirklich schaut, unabhängig vom Geschlecht, wer sind hier Menschen, mit denen ich mal groß träumen könnte, mit denen ich auch über Probleme sprechen kann, aber mit denen ich vor allem auch überlegen kann, was könnten wir denn langfristig Größeres verbessern? Wie kann man was in Frage stellen, ohne jetzt zu doll an Stühlen zu rütteln, aber die gesamte Organisation über die Zeit zu transformieren, das funktioniert nie alleine und man rennt gegen sehr viele Wände alleine. Das heißt, mit anderen zusammen zu bauen, ist eigentlich ein ziemlich guter Ansatz.
Also ich habe ja so diese organisationssoziologische Brille hier mit Judith Muster und Stefan Kühl halt auch immer gerne auf und schaue dann halt schon auch sehr auf Strukturen in Organisationen und auch wie Strukturen halt das Mikrogebaren und auch Verhalten in der Organisation halt prägen. Also um da jetzt nur ein Beispiel zu nennen, wenn halt irgendwie eine Gratifikation, also irgendwie eine Belohnung irgendwie installiert wird durch diese Belohnung immer automatisch Konkurrenz befeuert. Und eigentlich wollen wir aber Teamfähigkeit. So, und jetzt haben wir aber halt in allen chirurgischen Fächern, haben wir OP-Katalog, in den assistenzärztlichen Bereichen muss OP-Katalog halt irgendwie aufgefüllt werden. Da gibt es eine Ressourcenknappheit an den OPs, ne? Und durch dieses Konkurrieren um diese OP-Kataloge wird automatisch auf der Teamebene halt einen Gang runtergeschaltet, weil natürlich jeder seinen OP-Katalog vollkriegen hat, ne? Und da, dann, wenn die Frauen dann in Teilzeit gehen müssen, weil Kinderbetreuung und so weiter, und dann wieder der Kampf um die OPs sich nochmal verschärft und dann auch noch gesagt wird, ja, nee, wir wollen Teamfähigkeit, das ist sehr bigot. Ne, und es ist aber organisationssoziologisch hervorragend herleitbar. Und hast du denn da noch so Strukturtipps? Also was sind denn ganz konkret Strukturen, wo du jetzt sagen willst, mach mal das anders und mach mal das anders?
Ach, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich diese Tipps hätte, die auch funktionieren, dann wäre ich wahrscheinlich schon glücklich verrentet nach ein, zwei Büchern. Also, was ich Organisationen da raten würde, ist auf jeden Fall das Thema Mentoring oder Sponsoring. Das ist eine Sache, die wir in dem Consulting schon viel mehr machen als in der Medizin. Mhm. Aber dass wir sagen, wir nehmen Menschen, wir nehmen mal in Anführungsstrichen, die es geschafft haben, in dem Fall wahrscheinlich Chefärztinnen, Leitung, Stationsleitung, was weiß ich, und die sollen gezielt Leute fördern und fordern, die ihnen entweder zugewiesen wurden oder man lässt sich das natürlich finden. Aber dass man noch viel mehr sagt, einzelne Menschen haben die Chance, gesponsert zu werden. Jemand sagt, hey, ich helfe dir mit den OPs. Wir kriegen das hin, indem wir das vielleicht fairer verteilen, indem die Organisation da ein Auge drauf hat, die Leitung da ein Auge drauf hat, um einfach diese Ressourcen nicht denen zu geben, die am härtesten die Ellenbogen ausfahren, sondern das fairer zu verteilen, gerade auch mit Leuten, die vielleicht jetzt in Teilzeit arbeiten oder aus anderen Gründen nicht so hart kämpfen können oder wollen. Ja. Da, glaube ich, geht's in anderen Branchen schon ein bisschen besser voran. Mhm. Also Mentoring oder Sponsoring, wobei hier der Unterschied ist, Sponsoring ermöglicht dir Dinge. Der Sponsor nennt deinen Namen in Räumen, wo du nicht anwesend bist.
Okay.
Und Mentoring ist, der oder die Mentorin bespricht mit dir deine Herausforderungen im 1:1.
Ja.
Beides sehr, sehr, sehr hilfreich.
Ja. Ich arbeite ja auch auf verschiedenen Ebenen, sag ich mal, also halt im Einzelcoaching halt mit den Personen direkt, ne? Wir besprechen halt das, was da an ist, machen halt Dinge bewusst und so weiter. Und gleichzeitig bin ich auch bei Neurologinnen-Netzwerk unterwegs. Das ist ja eine deutschlandweite Neurologinnen-Vereinigung. Und wir versuchen da halt auch ja berufspolitisch halt aktiv zu werden. Dieses Jahr ist das Jahr der Führungsposition und der Chefärztin. Wir haben da auch im Juni noch ein sehr spannendes Event, wo wir die Chefärztin auf die Bühne holen und das auch online übertragen für alle aufmachen. Und da haben wir halt auch ein Mentoring-Programm, was ich da leite, noch mit Workshops und so anreicher und so weiter. Und da merken wir halt auch, wie dankbar die Leute sind und wie hilfreich es ist, halt auch mit einer Position außerhalb der Organisation halt über diese Dinge sprechen zu können. Ne? Genau.
Absolut, ja. Als Female Career Coach bin ich ja wirklich genau auf dieses Thema fokussiert und spreche mit Frauen in genau diesen Situationen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt viele Branchen, in denen Frauen schon sehr viel Unterstützung erfahren. Und dann gibt es Branchen, die so komplett allein gelassen werden bislang noch. Und Medizin ist eine davon.
Ja.
Wenn man da sich mal mit jemandem hinsetzt, einer 35-jährigen Fachärztin, die sagt, ich kann nicht mehr, das hier sind meine Herausforderungen. Und man sagt dir dann erstmal, was da für Systeme hinterstecken.
Ja.
Dann fallen die manchmal fast vom Stuhl. Und das müssen wir viel früher machen, sagen, ihr seid nicht der Fehler.
Ja.
Und mein Tipp, was wir dann auch im Coaching bei mir häufig, du bestimmt auch, erarbeiten, ist so die Frage, wie kannst du dir Mikrosysteme schaffen, die dich unterstützen?
Ja.
Natürlich zu Hause auf jeden Fall, aber auch in der Arbeit.
Ja.
Finde eine Mentorin, die vielleicht an einer anderen Klinik arbeitet oder an der Uni.
Mhm.
Finde Frauen, mit denen du über genau diese Herausforderungen sprechen kannst und die sagen, hey, nicht nur du, wir alle. Und dann findet man gemeinsam Lösungen. Idealerweise natürlich mit Male Allies.
Mhm.
Aber das ist so ein bisschen mein Lieblingstipp, sich Mikrosysteme zu schaffen, die einen supporten, wenn das gesamte System, die gesamte Organisation, da einfach, müssen wir leider sagen, relativ versagt.
Also Male Allies war unser Thema letztes Jahr. Da hatten wir auch Martin Speer im Talk, dass er auch ein so großartiges Event hat, viel Resonanz erfahren. Aber jetzt nochmal dabei zu bleiben, es ist halt so, dass wir Mediziner, also alle Mediziner, also die Männer auch, halt ewig mit der Möhre vor der Nase herumrennen. Ne? Also dann kommt halt Medizinstudium, dann kommt Facharzt, dann kommt vielleicht noch eine Weiterbildung. Und so verschiebt sich dieser Zeitpunkt von, was will ich? und auch, was kann ich leisten, was muss ich leisten, auch so Lebensfragen, ne? Also wie will ich leben, wie viel will ich arbeiten, wie viel Zeit will ich für Familie und Freizeit haben, wie viel Erholung brauche ich, wie viel Selbstüberdehnung kann ich schultern, halt auf Mitte 30, wenn nicht Ende 30. Und das kann energetisch ganz schön fatal sein, sag ich mal, ne?
Toll, das ist ein sehr spannendes Beispiel, weil ich würde aus meiner Kundenkartei quasi sagen, im Schnitt 28 bis 34 und dann sind die durch mit der Frage.
Ja,
die durchschnittliche
siehst du?
Frau im Banking, Tech, IT, Consulting,
Ja.
die kommt definitiv früher zu mir und sagt, was will ich eigentlich wirklich, hilf mir
Ja.
mal. Sehr interessant.
Meine Klientin, ich sag mal, die sind 38 bis 42. Das mag jetzt sein, weil ich diese Altersgruppe anspreche. Aber ich glaube, dass das auch soziologisch dieser Zeitraum ist, in der sich diese Frage stellt. Also auch hier, die Medizin ist hinten an. Auch mit dieser Frage sind wir
Ja.
hinten an. Ich danke dir für das Gespräch, Kim. Das war super. Deine Webseite, du kannst die nochmal sagen und auch nochmal den Namen von deinem Podcast sagen. Das tun wir dann auch in die Shownotes rein. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Kannst du uns das vielleicht nochmal
Sehr
kurz
gerne.
sagen?
Na klar, also man findet mich auf LinkedIn als Dr. Kim Dede. Meine Website ist kimdede.com und ansonsten mein Jobbegriff Female Career Coach auf Instagram, The Female Career Coach. Und der Podcast ist The Female Career Podcast, She's Meant for More. Da ich gebe dir gerne alle Links für die Shownotes und
Ja.
würde mich sehr auch freuen über Resonanz zu der Folge hier. Also wer gerade zuhört und sich irgendwie gehört fühlt und das einfach nur ausdrücken möchte oder eine Frage hat, meine Inbox ist offen und ich bin sicher, die von Anne auch.
Ja, und dein Buch ist ja Open Access verfügbar. Wir haben es schon gesagt, 20.000 Downloads. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Also super spannend. Schaut mal rein. Ich fand es auch sehr erhellend. Ich finde es immer großartig, wenn man Phänomene hat, die man gefühlt schon sieht, aber noch keinen Namen dafür hat. Also so sprachfähig wird für etwas, was aber eine Systemfrage ist, weil es einen viel ermächtigter macht und Beschreibungen ermöglicht und darüber auch Austausch. Also so dieses, hey, hast du auch so ein komisches Gefühl? Das macht halt Kommunikation nicht so valide. Und da hilft dein Buch in Genderfragen auf jeden Fall nochmal auf ganz viele Prozesse und Phänomene irgendwie drauf zu gucken, sie benennen zu können und beschreiben zu können. Und deswegen ist 20.000 Donuts also echte Kompetenz und kein Glück.
Danke dir, sehr, sehr nett. Ich würde gerne als letzten Punkt noch kurz sagen, liebe Männer, die zugehört haben und vielleicht sich denken, oh Gott, was haben diese Frauen gegen uns? Wir haben nichts gegen euch. Aber auch alle Männer werden davon profitieren, wenn diese Systeme sich ändern. Sie können dann selber früher entscheiden, wie sie vielleicht arbeiten wollen. Sie sind nicht mehr so einem hohen Druck ausgesetzt. Sie müssen auch keinem Ideal mehr entsprechen. Das wäre doch eigentlich für uns alle eine schönere Arbeitswelt, oder?
Ja, also auch eine individuellere Arbeitswelt, ne?
Ja.
Genau.